geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir senden heute Ausschnitte von Exerzitien mit Pater Dr. Bernhard Wositzki zum Thema «Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren». Die Mutter Gottes von Fatima weist auf drohende Gefahren für die Welt und die Seelen hin. Um uns zu retten, bietet uns Gott mit einer gewissen Besorgnis das letzte Rettungsmittel an, seine heiligste Mutter. Denn wenn wir dieses letzte Heilmittel missachten und zurückweisen, werden wir keine Vergebung mehr vom Himmel erhalten. In der folgenden Sendung hören wir also Ausschnitte zum Thema «Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren», Exerzitien gehalten von Pater Dr. Bernhard Wositzki. Er ist österreichischer Priestermönch des Zisterzienserstiftes Heiligen Kreuz, Liturgiewissenschaftler, Prediger und Beichtvater.
Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren, ist das Thema der Exerzitien. Warum siegt das unbefleckte Herz Mariens? Warum triumphiert dieses unbefleckte Herz? Weil es ein schweigendes, horchendes, hörendes, glaubendes und dann in Taten liebendes Herz ist. Die Taten vergehen, aber der Glaube, die Liebe und das hörende Herz, das bleibt. Und daher ist es ein Triumph, wenn jemand ein glaubendes, horchendes, gehorsames, schweigendes Herz hat. Natürlich versuchen die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch das Schweigen zu wahren. Aber es ist nicht leicht in dieser großen Gruppe und daher hört man oft Leute schweigen. Maria im Gestern und Heute, ich möchte auf einen großen, heiligmäßigen Mann zurückkommen, den ich schon kennengelernt habe in meiner Studienzeit in Rom. Das war 1972 bis 1975. Damals haben wir begonnen, die Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI, Heiligen Kreuz, aufzubauen. Damals noch nicht Benedikt XVI. Und da hat er schon mir geschrieben, mich ermutigt, mein Studium gut zu machen, damit ich dann Professor für Liturgiewissenschaft sein kann. Denn er wollte auf dem Fundament von Glaube, Moral und Liturgie unsere Hochschule aufgebaut wissen und den Unterricht für die Priesterstudenten. Glaube, Moral, Theologie der Liturgie des Gottesdienstes. Und da ich damals in Sant'Anselmo 1972 Liturgiewissenschaft studiert habe und das Lizenziat erworben habe, bin ich auf diesen Bischof gestoßen, Rudolf Graber. Vielleicht sagt Ihnen auch der Name noch etwas. Er war Bischof von Regensburg, geboren 1903 in Bayreuth, Priesterweihe 1928 in Eichstätt, dann Domprediger und Professor für Fundamentaltheologie und schließlich Bischof von Regensburg ab 28. März 1962. Bischof Rudolf Graber kann als großer marianischer Bischof bezeichnet werden und er hat auch gerne bei den Veranstaltungen des Rosenkranz-Sühnekreuzzuges in Wien in der Stadthalle die Predigt gehalten. Nun Worte von Bischof Graber, die heute wieder aktuell sind, zusammengefasst in seinem Büchlein Maria, Jungfrau, Mutter, Königin. Vor genau 350 Jahren, im Jahre 1672, veröffentlichte ein Jesuit namens Philipp Kiesel, der 1609 in Fulda geboren wurde, ein lateinisches Werk mit dem etwas seltsamen Titel in Deutsch »Marianische Milchstraße aus 1200 Sternen«. Der Jesuit Philipp Kiesel vor 350 Jahren. Marianische Milchstraße aus 1200 Sternen. Dieser Buchtitel wird uns verständlich, wenn man sich den Inhalt näher ansieht. Der Verfasser stellt hier alle Siege der Mutter Gottes in der Weltgeschichte zusammen. Und da kommt man auf 1200. Maria siegt immer. Sie ist die Siegerin in allen Schlachten Gottes. Die unüberwindliche Siegerin. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz siegen, triumphieren. Der Verfasser, der Jesuit Philipp Kiesel, stellt hier alle Siege in der Weltgeschichte zusammen, von denen er glaubt, dass sie durch Mariens Hilfe errungen wurden. Maria zum Schutz, den Feinden zum Trutz. Er tut das Gleiche wie sein Ordensbruder Johann Nierenberg, der 4 Jahre vorher ein Werk geschrieben hat, lateinisch Trophäe Mariana. Das klingt noch deutlicher. Marianische Trophäen. Marianische Siegeszeichen oder marianische Siegestaten, also eine Trophäensammlung. Beide Schriftsteller vor 350 Jahren beweisen geschichtlich, was dann Papst Pius XII., der 1958 verstarb, von Maria gesagt hat: Siegerin in allen Schlachten Gottes. Das kommt im Weltweihgebet von Pius XII. Zum Ausdruck, das er im Zweiten Weltkrieg 1942 gebetet hat. Also vor 80 Jahren. Damals im Zweiten Weltkrieg, vor 80 Jahren, 1942, ist nach diesem Weltweihegebet von Pius XII. An das unbefleckte Herz Mariens eine Wende im Zweiten Weltkrieg eingetreten. Bis dorthin hatte der Führer riesige Erfolge, aber ab dann ging es bergab. Siegerin in allen Schlachten Gottes. Es würde sich lohnen, eine marianische Kirchen- und Weltgeschichte zu schreiben. Unter diesen Trophäen Mariens, unter diesen marianischen Siegestaten, müsste die Gottesmutter als die Nikopaia, die Siegbringende, gefeiert werden. So nennt sich Maria oder wird benannt im tausendjährigen byzantinischen Kaiserreich. Byzanz ist das heutige Istanbul und das auch genannte Konstantinopel. Die Nikopaia, die Siegbringende, Henike der Sieg, Nikopaia, die Siegbringerin. Das Ganze gibt es auch in der russischen Orthodoxie. Da gibt es eine Gottesmutter in Kiew, das ist jetzt sehr aktuell, in Kiew, Ukraine, altes Rus, Maria von der unzerstörbaren Wand. Da haben die Tartaren versucht, die Kathedrale von Kiew zu zerstören und haben auf das Bild bzw. die Ikone der Gottesmutter geschossen. Die Geschosse sind abgeprallt und dann liegen sie am Boden hier, zertrümmert die Geschosse. Und wie eine unsichtbare Wand ist die Ikone der Gottesmutter nicht zerstört worden. Ich habe die Ikone in Kleinformat sogar mitgenommen, weil sie wirklich jetzt für die Ukraine so wichtig ist. Die unzerstörbare Wand. Sie sehen, wie die Orthodoxie, wie die Ostkirche auf Maria vertraut, dass sie die Siegbringende, die Nikopaja ist, die unzerstörbare Wand, die sich zwischen den Feind und den Angegriffenen zeigt. Immer wieder hat Maria die Gefahren aus dem arabischen Osten, den Halbmond des Islams abgewehrt, damit im Westen der Aufbau einer christlichen Kultur erfolgen konnte. In der Zeitschrift für Askese und Mystik 1935 habe ich gefunden einen Artikel von Kneller, Maria Hilfe der Christen, die Mutter Gottes in der Weltgeschichte, lauter Taten Mariens, um das Christentum zu retten. Nach dem Fall von Konstantinopel 1453 hat vor allem Österreich diese Aufgabe übernommen, das heißt, die Angriffe des Islam aufs Christentum abzuwehren. Ab 1453 wurde Österreich Schutzschild des Abendlandes genannt. Wissen wir gar nicht oft, ne? Schutzschild des Abendlandes. Und da heißt es, sub tutela matris Dei, unter dem Schutz der Gottesmutter. Maria beschützt das Abendland, beschützt das Christentum vor dem andringenden Islam. Und nun müsste die Fortsetzung dieser beiden Werke von Kiesel und Nierenberg geschrieben werden, die die Trophäen Mariens, die marianischen Siegestaten aneinanderreihen bis in unsere Tage. Ich greife nun mit Rudolf Graber nur einiges heraus. Am 1. Mai 1972 waren genau 400 Jahre vergangen, seit der heilige Papst Pius V. zu Gott hinüberging. Und damals hat Bischof Rudolf Graber in Wien in der Stadthalle seine Predigt gehalten. Jetzt sind es genau 450 Jahre. Keiner denkt an dieses Jubiläum, nur der Pater Bernhard heute bei Ihnen. Ja, 450 Jahre seit dem Tod des heiligen Papstes Pius V. Jener Dominikanerpapst, der in Santa Maria Maggiore begraben ist und der sich sehr bemüht hat um die Liturgie, um den Gottesdienst nach dem Konzil von Trient. Missale Romanum, Breviarium Romanum, römisches Brevier, römisches Messbuch. Die Welt von heute wird wohl nicht am 1. Mai bzw. am 30. April an diesen Todestag vor 450 Jahren groß denken. Vielleicht nur einige innerhalb der Kirche. Und doch wurde dank seines Eintretens und dank des Gebetes des Rosenkranzes das Abendland in der Seeschlacht von Lepanto 1571 gerettet. Damals war es sehr, sehr knapp. Das Heer des Islam, das heißt die Schiffe, die angreifenden Schiffe, waren in der Übermacht. Und der Sieger von Lepanto war der Sohn des Kaiser Karls V., Don Juan d'Austria, der 1547 in Regensburg geboren war. Der Senat von Venedig ließ damals ein Bild der Schlacht von Lepanto anfertigen, wo eine Übermacht des Islam durch das christliche Heer bzw. die Seeflotte der Christen besiegt wurde. Und darunter unter dem Bild stehen die Worte: Weder Macht noch Waffen und Führer, sondern Maria vom Rosenkranz hat uns zum Sieg verholfen. Halleluja. Interessant, dass es solche Bilder gibt. Weder die Macht noch Waffen und Führer, sondern Maria vom Rosenkranz hat uns zum Sieg verholfen. Da sehen Sie diese Trophäen Mariens. Seeschlacht von Lepanto, Pius V. Im Jahre 1645 drohte eine andere Gefahr. Das war der sogenannte Dreißigjährige Krieg, 1618 bis 48. Die Protestanten gegen die Katholiken, besonders der Schwedenkönig Gustav Adolf, der drängte bis nach Österreich und brandschatzte und vernichtete. In dieser Endphase des sogenannten Dreißigjährigen Krieges sind Städte gefallen, die Sie alle kennen, Krems und Korneuburg. Also Krems und Korneuburg wurden schon eingenommen. Und dann standen die Schweden vor Wien. Das heißt, die Schweden, protestantischen Schweden, wollten auch Wien erobern. Und nach dem Fall von Krems und Korneuburg schickten sich die Schweden an, Wien zu erobern, und im Bund mit 20.000 aufständischen Ungarn die Endlösung und Endentscheidung zu erzwingen. Am 29. März 1645 wurde in Wien eine große Bittprozession zu Ehren der Gottesmutter abgehalten. Ich erzähle das deshalb, weil ich auch solche Bittprozessionen in Wien durchgeführt habe. Vom Heldenplatz, Papstkreuz neben dem Burgtor ausgehend, an der Präsidentschaftskanzlei vorbei, Bundeskanzleramt, dann Außenministerium, wo der Staatsvertrag aufgehoben ist, bis in die Minoritenkirche oder Kirche am Hof. Wir sind gegangen, Rosenkranz betend, mit Kerze in der Hand, die Reliquie des Kaiser Karl mitgetragen durch Abt Maximilian von Heiligenkreuz und die Mutter Gottes von Fatima. Und sowas war auch am 29. März 1645 Endentscheidung des Dreißigjährigen Krieges vor Wien. Diese Bittprozession zu Ehren der Gottesmutter war so groß, dass auch der Kaiser daran teilgenommen hat. Und der kaiserliche Hof und eine ganz große Menge Volk, die Wiener vor allem, haben gebetet, den Rosenkranz. Und das alte marianische Gnadenbild unserer liebe Frau von den Schotten, das ist die älteste Madonna von Wien, Schottenkirche, wenn Sie nach Wien kommen, Freiung 6a, Schottenkirche, älteste Madonna Wiens. Und dieses Gnadenbild unserer lieben Frau von den Schotten wurde in den Dom, in den Stephansdom getragen und 8 Tage lang zur Verehrung ausgestellt. Der Kaiser hat ein Gelöbnis, ein Gelübde abgelegt, künftig die unbefleckte Empfängnis im ganzen Land, und das war ein großes Land, dieses Kaisertum, mit einem Fest zu begehen, unbefleckte Empfängnis, 8. Dezember. Das war 1645. Sie sehen, am Ende wird mein unbeflecktes Herz siegen. Das wusste auch der Kaiser. Fest, er hat versprochen, ein Gelübde abgelegt, künftig die unbefleckte Empfängnis in der ganzen Monarchie, wie wir heute sagen, mit einem Fest zu ehren. Und wenn die Gefahr vorübergeht, dann wird eine Statue zu Ehren Mariens errichten und jede Woche mit einem besonderen Ehrendienst begrüßen. Und tatsächlich, wie ein Wunder, ging die Gefahr vorüber. Nur mehr der Schwedenplatz am Donaukanal erinnert daran. U-Bahn-Station Schwedenplatz. Vielleicht denken Sie das nächste Mal daran. Bis dorthin sind die Schweden gelangt, bis zum Ufer des Donaukanals. Und dann wurden sie abgewehrt. Durch das Gebet tausender Menschen und durch das Gelöbnis des Kaisers. Eine liebe Schwester aus der Legion Mariens, Schwester Herma Piesch, ich habe sie noch sehr gut gekannt, sie war auch Amtsträgerin im Senatus der Legion Mariens in Österreich. Sie hat mit mir oft Straßenapostolat gemacht, die Schwester Piesch. Und diese Herma Piesch hat eine Festschrift herausgegeben für die Nationalbibliothek in Wien 1948 unter dem Titel Domina Austriae. Ja, die Herrin Österreichs, auch sehr interessant. Diese Sache müsste man wieder lesen. Herma Piesch, Domina Austria. Und da schreibt sie ganz schön, dem Feind, in dem Fall den protestantischen Schweden unter Gustav Adolf, dem Schwedenkönig, gelang es nicht, über den Donaukanal zu kommen. Alle Kirchenglocken haben geläutet und die Wiener haben Tag und Nacht den Rosenkranz gebetet. Halleluja! Was sagen Sie? Dem Feind ist es nicht gelungen, die Donau und den Kanal zu überqueren. In Erfüllung des Gelübdes wurde dann die berühmte Mariensäule am Hof errichtet. Bis heute gibt es diesen großen Platz am Hof und dort diese wunderschöne Mariensäule und oben, ganz oben die Immaculata. Nach dem Vorbild der Mariensäule in München. Vor genau 375 Jahren, am 18. Mai 1647, wurde diese Mariensäule am Hof feierlich eingeweiht durch den Kaiser und den Bischof. 375 Jahre, auch ein Jubiläum. Ne? Sehen Sie, das sind diese Siege Mariens in unserem Land, in unserem Wien, die man nicht vergessen darf. Im Weihegebet, denn der Kaiser hat sich dann nicht lähmen lassen, die Weihe aller Länder der Monarchie an die Gottesmutter, an das unbefleckte Herz Mariens zu vollziehen. 18. Mai, das ist übrigens auch der Geburtstag von Johannes Paul II., 18. Mai 1920. Und mein Firmungstag übrigens. So was merkt man sich. 375 Jahre. Im Weihegebet empfahl der Kaiser Österreich der makellosen jungfräulichen Mutter, die als Domina et Patrona, Herrin und Patronin seines Landes bezeichnet hat. Herrin und Patronin seines Landes. österreichische Bundesregierung von heute ist eingeladen, Ähnliches zu tun. Ein Menschenalter später, 1683, das wissen Sie, standen die Türken doch wieder vor Wien. Und es ging wieder einmal um Europa. Und wieder war Österreich und Wien Schutzschild des katholischen Glaubens gegenüber dem Islam. 1683. Es war ein Ordensmann, ein Kapuziner, Marco Daviano, Gott sei Dank selig gesprochen inzwischen. Marco Daviano, begraben in der Kapuzinerkirche in Wien. Also heute der große seraphische Tag, nicht? Heute ist ja Franziskanertag, Portiuncula. Und dieser Marco Daviano aus der franziskanischen seraphischen Ordensfamilie entflammte Heer und Volk zum Kampf im Vertrauen auf Maria. Jesus, Maria, hilf! Jesus, Maria, hilf! Jesus, Maria, hilf! Jesus, Maria, hilf! War der Schlachtruf, den er eingeübt hat auf dem Kahlenberg. Und mit diesem Schlachtruf sind sie dann hinunter Kahlenberg und die islamischen, dort schon lagernden, belagernden, waren so überrascht von diesem Überraschungsangriff, dass sie alles haben liegen und stehen lassen, die Kanonen und die Zelte und den Kaffee, und sind geflüchtet. Der Kaffee ist geblieben. Ja, Jesus, Maria, hilf. Die Maria-Hilfer-Straße kommt davon, schauen Sie, kennt jeder. Aber wissen Sie, dass das ein Sieg der Mutter Gottes war? Maria Hilfe der Christen. Und Maria siegt. Die Ritenkongregation in Rom erlässt am 21. November 1683 folgendes Dekret, das ist jetzt römisch. Wegen der hervorragenden Gnade, die durch die Fürbitte der seligsten Jungfrau Maria in der Befreiung Wiens von der türkischen Belagerung erlangt wurde, hält die Ritenkongregation es für angebracht, das Andenken daran unter dem 12. September, Mariennamen, im Martyrologium zu erwähnen und in der Kirche mit Offizium, das heißt Stundengebet und Messe vom Fest Mariennamen zu feiern. Und nun, wo der innere Angriff auf die Kirche in der Glaubenserneuerung des 16. Jahrhunderts abgeschlagen und der äußere Angriff des Islams siegreich abgewehrt ist, beginnt ein blühendes künstlerisches Schaffen und Wirken in der Kirche. In der Barockkunst scheint die triumphierende Kirche, die siegreiche Kirche, die Ecclesia Triumphans, auf die Erde herabgestiegen zu sein. Barockkirchen werden errichtet, um diesen Sieg, diesen Triumph anzudeuten. Während der Augsburger Bischof Christoph von Stadion 1517 bis 1545 jammerte über den Zerfall der ganzen streitenden Kirche, so nennen wir die Kirche auf Erden, die Ecclesia Militans, und er sagt, Destructio Militantis Ecclesia, also die streitende Kirche auf Erden wird immer mehr zerstört. Besteigt sie den Thron oder den Siegeswagen, und auf vielen Bildern weiß man im ersten Augenblick nicht, ob es sich um die Kirche oder um Maria, die Mutter Gottes, handelt. Wie in Freising, wo auf dem Hochaltarbild die apokalyptische Frau des Rubens sowohl die Kirche als auch Maria darstellt. Also die siegende Kirche, die siegende Maria in einer Gestalt. Irgendwie sind sie ja eins. Maria, Mutter der Kirche. Die Kirche hat in Maria, mit Maria und durch Maria gesiegt. Und wenn wir jetzt diese Trophäen Mariens, diese Siege Mariens fortsetzen, dann kommen wir wieder nach Wien Und da war es ein Ordensmann wieder der franziskanischen Familie, der seraphischen Ordensfamilie, der vor 75 Jahren, wieder ein Jubiläum, ja, vor 75 Jahren den Rosenkranz-Sühne-Kreuzzug gegründet hat, auch heute Jubiläumsjahr. Pater Petrus Pawlicek, ein ganz germanischer Name, so wie Wojcicki. Pavel ist der kleine Paulus und Pawlicek ist der ganz kleine Paulus. Parvulus ist schon der kleine, der ganz kleine Pavel. Und dann noch Pawlicek, also der Mini-Paul. Pawlicek, Pater Petrus Pawlicek, der vor 75 Jahren, 1947, den Gebetskreuzzug ins Leben rief und der am 13. Mai 1954 an den damaligen österreichischen Bundeskanzler die Bitte gerichtet hat, das Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens wieder staatlicherseits festzulegen und das zu erfüllen, was schon 1645 durch den Kaiser gelobt worden war. Sie sehen, es geht immer um die Unbefleckte. Im Dreißigjährigen Krieg war es der Kaiser und jetzt war es der Pater Petrus, der gefordert hat, das Fest der Unbefleckten zu feiern. Und es ist geschehen, der Bundeskanzler hat das sofort verstanden, hoffentlich auch heute. Der Feiertag des 8. Dezember wurde noch im gleichen Jahr 1954, da waren noch die Besatzungsmächte in Österreich, es war noch besetzt von den alliierten Mächten. 1954 wurde noch eingeführt der Feiertag. Und die Frucht davon, am 15. Mai 1955 wurde der Staatsvertrag von den vier Großmächten unterschrieben. Österreich ist frei, Maria hat geholfen. Halleluja! Das sind diese Trophäen Mariens, das müssen Sie einmal so richtig bedenken, in allen Jahrhunderten. Die jährliche Feier des Rosenkranz-Sühne-Kreuzzuges ist daher eine Trophäe Mariens, eine Siegestrophäe des Rosenkranzes in Österreich. Und ich bin froh, dass jetzt diese Initiative Österreich betet gestartet wurde. Alle, die von Wiener Neustadt da sind, Schwester Grill, Bruder Grill, werden bestätigen können, dass wir ganz schlicht und einfach begonnen haben, am Hauptplatz von Wiener Neustadt unter der schönen Mariensäule, Immaculata-Säule, eine sehr schöne beleuchtete Säule, den Rosenkranz zu beten. Wir haben begonnen am Gedenktag von Johannes Paul II., 22. Oktober. Und dann jedes Jahr gebetet und dann jeden Monat gebetet, dann zweimal monatlich gebetet. Und jetzt wird in Österreich überall am Mittwoch gebetet. Das ist es. Betet den Rosenkranz und die Trophäen Mariens, die Siegestrophäen, werden fortgesetzt. Hoch preist meine Seele des Herrn, haben wir gerade gebetet, die Catena der Legion, Magnificat anima mea Domino. Grund genug zur Freude und zum Dank. Es wäre jedoch weit gefehlt, wenn man die Bedeutung des Rosenkranz-Sühne-Kreuzzuges nur in diesem Politikum sähe. In erster Linie geht es um etwas rein Religiöses. Es gibt Sühneandachten in der Franziskanerkirche, jetzt mit Pater Benno Mikotski, der schon auch hochbetagt ist. Und es geht um die Pilgermadonna. Land auf, Land ab wird die Fatima-Statue von Haus zu Haus, von Familie zu Familie getragen, die sogenannte Wandermutter Gottes, durch alle Bundesländer. Und so geht viel Kraft aus von diesem Familiengebet. Aber das Wort Sühne, darf nicht vergessen werden. Die Sühneandachten beweisen es in Deutschland und Österreich, dass die Wiedergutmachung notwendig ist. Immer wieder gibt es Angriffe gegen die Kirche, Angriffe gegen den Glauben, Angriffe gegen den Herrn und die Eucharistie und Angriffe an die Unbefleckte, an die Immakulate, an Maria. Und der böse Feind versucht, alles zu zerstören. Und daher sollen wir und dürfen wir und müssen wir durch ein Überangebot an Liebe diese Angriffe zu sühnen. Das heißt, wiedergutmachen. Wo Liebe fehlt, da liebe du, so nimmst du stets an Liebe zu. Inzwischen hat sich der Rosenkranz-Sühnekreuzzug in 77 Ländern ausgebreitet, auch in Missionsländern. Über 1 Million, fast 2 Millionen Gläubige sind beigetreten. Es gibt aber auch, und das müssen wir betonen, die entfesselten Mächte der Tiefe, die Mächte und Gewalten der Finsternis, die Mächte und Gewalten des Hasses und der Vernichtung, die nicht gebändigt werden können durch Panzerwagen und Polizei, auch nicht durch Appelle des Papstes und der Politiker an die Solidarität der Menschen und Völker, sondern nur durch das, was sich wie ein roter Faden durch das Alte und das Neue Testament hindurchzieht, nämlich Gebet und Buße. Halleluja! Haben Sie es gehört? Deswegen ist es ganz fatal in unserer Zeit, wo wir jetzt wieder diesen schrecklichen Krieg Ukraine-Russland haben, wenn nicht Gebet und Buße als Gegenmittel eingesetzt werden. Manche bösen Geister können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Gebet und Fasten, Fasten unterstreicht dann das Gebet, und Buße, Umkehr. Als dem Herrn von einem Aufstandsversuch galiläischer Fanatiker berichtet wurde, die der Pilatus niedermetzeln ließ im Tempel von Jerusalem, sprach dieser ein Wort, das uns heute stets vor der Seele stehen müsste. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auf gleiche Weise zugrunde gehen. Lukas 13,1. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auf gleiche Weise zugrunde gehen. Dieses Wort ist in Flammenschrift geschrieben über unsere Zeit und wurde von Maria in Lourdes und in Fatima bestätigt. Immer ruft sie dort Lourdes und Fatima, Buße, Buße, Buße. Aber was tun wir? Das Beten, das ohnehin stark zurückgegangen ist, wird umfunktioniert in hektische Betriebsamkeit, von der man glaubt, dass sie das Prädikat apostolisch verdient. Von Buße wird kaum mehr geredet. Manche sagen, ein Relikt vorkonziliarer Zeit, das sich nicht verträgt mit der Kirche und mit dem Zeitgeist nicht übereinstimmt. Und der Zeitgeist ist nicht der Heilige Geist. Die Kirche muss heute wieder charmant, reizvoll und gewinnend sein. Und mit Buße kann man niemand gewinnen. Wozu auch Buße? Es gibt ja kaum schwere Sünden. Was soll man denn dann büßen? Deswegen ist ja auch die Beichte praktisch abgeschafft zugunsten von Bußandachten. Und deswegen habe ich versucht, ein Büchlein zu schreiben, es ist schon herausgegeben, Pater Bernhard, wie geht Beichten? eine Wiederbelebung eines eingeschlafenen Sakramentes. Der Rosenkranz-Sühnekreuzzug hatte einen schönen Titel von Pater Petrus Pavlicek. Betendes Gottesvolk, rette Kirche und Welt. Ja, durch Gebet, Fasten und Buße kann die Kirche und kann die Welt gerettet werden. Betendes Gottesvolk, rette Kirche und Welt. Nur den Betenden, nur den Büßenden, nur den Fastenden kann es gelingen, Unheil abzuwenden, wie es immer in diesen Siegeszügen der Mutter Gottes der Fall war. Rette Kirche und Welt durch Gebet, Fasten und Buße. Papst Pius XII., noch einmal dieser Papst des Zweiten Weltkrieges: Es ist ein wahrhaft schaudererregendes Geheimnis, das man niemals genug betrachten kann, dass nämlich das Heil vieler abhängig ist von den Gebeten und freiwilligen Bußübungen der Glieder des geheimnisvollen Leibes Jesu Christi, der Kirche. Also von den Gliedern der Kirche, von uns, von unseren freiwilligen Bußübungen, von unseren Gebeten und von unserem Fasten hängt das Heil vieler Menschen ab, sagt Pius XII. Es ist ein Wort, das Marien Fatima am 19. August 1917 so formuliert hat: Es kommen viele in die Hölle, weil niemand für sie opfert und betet. Ein Wort, das ich gerne zitiere, 19. August 1917. Die Kinder sind vorher eingesperrt gewesen, in Untersuchungshaft, Polizeihaft. Und dann hat man sie doch freigelassen. Und so ist die Mutter Gottes nicht am 13., sondern am 19. August 1917 erschienen. Und da hat sie gesagt, es kommen viele in die Hölle, weil niemand für sie opfert und betet. Worin besteht die Mitmenschlichkeit? Aktion Mitmensch. Sie besteht darin, dass wir beten, opfern, sühnen und fasten und so viele Menschen retten vor dem Verderben. Es gibt nun auch, und das dürfen wir klar festhalten, die Tränen Mariens, Lacrime Mariae, die Tränen Mariens. Nicht nur den Triumph, nicht nur den Sieg, sondern auch ihre Tränen. Es gibt nicht nur Glanz und Glorie im Leben der Gottesmutter, nicht nur Siege, sondern es gibt auch die Tränen. Es gibt nicht nur Triumphalismus, sondern auch Leiden und Tränen. Denken wir im ersten Buch der Heiligen Schrift, Genesis 3,15, da heißt es: Feindschaft setzt sich zwischen dich, Frau, und der Schlange. Und die traditionelle Deutung kennen Sie, dass Maria der Schlange den Kopf zertritt. In der Legion Mariens ist das unser Bild auf der Tessera. Maria, die Schlangenzertreterin. Aber die Schlange hat doch noch so viel Kraft, ihre Verse nachzustellen. Und heute tut sie das in erschreckendem Maß. Was wir immer wieder erleben, ist dieses Nachstellen der Schlange nach der Verse Mariens. Im letzten Buch der Heiligen Schrift, in der Apokalypse, in der geheimen Offenbarung, verfolgt der Drache die geheimnisvolle Frau, die dann in die Wüste fliehen muss, und er führt Krieg mit den übrigen ihrer Kinder, die Gottes Gebot erfüllen und festhalten am Zeugnis Jesu. Lesen Sie nach Offenbarung 12, 13 und das 17. Kapitel. Und das ist die heutige Situation von Kirche und Welt, wie Bischof Graber es klar in seiner Predigt damals festgehalten hat. Wer immer noch glaubt, um ein Wort von Hans-Urs von Balthasar, einem großen Theologen, zu gebrauchen, er könne nach Abschaffung der Schlachtrosse der Heiligen Inquisition und des Heiligen Offiziums unter Palmenwedeln auf dem sanften Esel der Evolution in das himmlische Jerusalem einreiten, der möge eine Rede lesen, die Eugène Ionesco bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele 1972 gehalten hat. Damals, ich bin in diesem Jahr in Heiligenkreuz eingetreten, es sind 50 Jahre, ja, vor 50 Jahren, kann mich noch gut erinnern, habe meine Einkleidung gehabt am 15. August 1972 und damals sind die Salzburger Festspiele eröffnet worden mit dieser schrecklichen Ansprache von Eugène Ionesco. Er hat über die Ereignisse unserer Zeit gesprochen unter der Überschrift „Die endlich gehaltene Rede“. Diese Rede war so erschütternd, dass das Orchester der Salzburger Festspiele sein Programm geändert hat. Und in den Salzburger Nachrichten steht im Juli 1972, also vor 50 Jahren, es herrschte das Inferno. Alles ist fraglich geworden. Jegliche Katastrophe kann schon morgen eintreffen, eine kosmische Katastrophe bedroht uns. Was hat Ionesco getan? Er hat nur hingewiesen, dass es riesige Waffenarsenale in allen Ländern der Welt gibt, in vielen Ländern, mit Atombomben. Und dass diese jederzeit ein Knopfdruck genügt, die Welt vernichten können. Das war vor 50 Jahren Ionesco bei den Salzburger Festspielen. Wenn das wirklich so ist, dann müssen wir dem etwas entgegenstellen. Und wir dürfen entgegenstellen. Denken wir wieder an den Rosenkranz-Sühnekreuzzug. Er rettet Kirche und Welt. Aber dieser Ionesco steht nicht allein. Kein geringerer als unser Heiliger Vater hat dann auch im selben Jahr 1972, also wieder vor 50 Jahren, es war Papst Paul VI., eine improvisierte Ansprache in Rom gehalten. Und der Stenograf des Osservatore Romano ist gar nicht mitgekommen beim Mitschreiben. Zum Glück hat man es aufgenommen. Was hat der Paul VI. Vor 50 Jahren gesagt? Wir erwarteten nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil einen Sonnentag. Stattdessen erleben wir neue Stürme. Durch einen Spalt ist der Satan in den Tempel Gottes eingedrungen. Ein Wort, das wir nie vergessen dürfen. Papst Paul VI. 1972, drei Jahre später bin ich von ihm zum Priester geweiht worden. Durch einen Spalt ist der Satan in den Tempel Gottes, in die Kirche Gottes eingedrungen. Das sind deutliche Worte und nichts zeigt die Blindheit der Menschen mehr als die Tatsache, dass man dem Teufel den Abschied gegeben hat, zu einer Zeit, wo er mehr denn je wütet und mit den Händen zu greifen ist. Damals hat auch Herbert Haag, ein Exeget aus Deutschland, das Büchlein herausgegeben, Abschied vom Teufel. Ich kann mich noch gut erinnern, habe damals studiert in Wien. Es kann schon sein, dass ein Theologe Abschied vom Teufel schreibt. Aber ob sich der Teufel auch von ihm verabschiedet, ist eine andere Frage. Ich zitiere Reinhold Schneider in einem Buch, das er 1948 herausgegeben hat, Der Kronprinz, politisches Drama. Einen Engel lässt er sprechen. Der Drache herrscht. Apokalypse 12, 13. Und das ist es, was wir erleben. Sind wir doch realistisch, wahrhaftsgetreu, wirklichkeitsgetreu. Der Drache herrscht. Und er hat noch immer es auf die Verse der Immaculata, der Unbefleckten, abgesehen. Apokalypse 12, 13 erfüllt sich heute. Der Drache herrscht. Pater Werenfried von Straten, Ostpriesterhilfe, führt in seinem Rundbrief 1972, alles in diesem Jahr, alles vor 50 Jahren, die innerkirchliche Krise darauf zurück, dass seit Jahren eine Hetze gegen die Mutter Gottes geführt wird. Und diese Hetze gegen Maria lässt das Schlimmste befürchten. Der Drache verfolgt die Frau, die Tränen Mariens. Der Drache verfolgt die Frau. Nun dürfen wir nicht vergessen, wie der Pius XII. Hat am 1. November 1950, ich war damals erst 3 Monate alt, das Dogma verkündet, Maria ist mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen worden. Man hat ihm vorgeworfen, ein solches Mariendogma stört die ökumenischen Bestrebungen. Aber schon die Zisterzienser im 12. Jahrhundert haben alle Kirchen und Klöster der glorreich in den Himmel aufgenommenen Gottesmutter Maria geweiht. Monasterium Beate Mariae Virginis ad Sanctam Crucem heißt Heiligenkreuz. Die Frucht des Kreuzesopfers Christi ist letztlich die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel. Eine ganz kostbare, man kann sagen, erste Frucht des Kreuzesopfers Christi. Offenbarung 12,6. Die Frau aber floh in die Wüste. Der Drache herrscht und die große Buhlerin Babylon hat Maria entthront. Lesen Sie nach Apokalypse 17, die Hure Babylon. 1793 wurde in der Französischen Revolution eine Hure, eine Dirne, eine Prostituierte, ein käufliches Weib, als Göttin der Vernunft auf den Hochaltar von Notre-Dame in Paris gesetzt. Und erst vor kurzem, wie Sie wissen, ist diese Kirche abgebrannt und muss jetzt wieder neu aufgebaut werden. Für mich sind das immer diese Zeichen, dass der Satan herrscht und dass er diese Verse der Mutter Gottes angreift. Warum ist es gerade Notre-Dame in Paris, wo wieder alles brennt? Offenbarung 17,2 zeigt uns diese Göttin, Sex und Crime, Rauschgift, Eroscenter, Pille und Porno. Sie zerstören das Menschenbild und sind im Letzten gegen Maria gerichtet, die die Hüterin des Lebens ist. So darf ich, liebe Teilnehmer dieser Exerzitien, Ihnen sagen, wenn der Drache herrscht, dann müssen wir und dürfen wir diese Wutausbrüche Satans gegen Maria dadurch besiegen, dass wir den Rosenkranz beten, dass wir uns vereinen und miteinander Maria ehren, die Siegerin in allen Schlachten Gottes. Wir dürfen diese Wutausbrüche gegen Maria nicht siegen lassen. Natürlich gibt es immer wieder Wutausbrüche. Auch im Jahre 1972 hat ein Mann die Pietà in Rom zerschlagen. Sie erinnern sich vielleicht noch. Und kurz darauf, 1975, wurde ich zum Priester geweiht, da war sie schon wieder hergestellt und wir haben dort die Weihe an die Mutter Gottes nach unserer Priesterweihe mit Papst Paul VI. Vollzogen. Also immer dann, wenn ein Wutausbruch Satans da ist, wieder aufbauen, sühnen, wieder gut machen, reparieren und viel beten und dann siegt Maria und ihr unbeflecktes Herz. In der Biennale in Venedig hat man damals 1972 den Antrag gestellt, den Zerstörer der Pietà in Rom, Zerstörer der Michelangelo Pietà, den ersten Preis der Biennale zu geben. Sehen Sie? Wutausbruch des Satans. Reinhold Schneider hat es einmal so gesagt: So furchtbar ist die Schuld, die auf uns lastet. So grauenvoll der Frevel der Geschlechter, so schrecklich Gottes Zorn, dass nur ein Leben, das sich verzehrt in Sühne und Gebet, noch gelten, wenden, leuchten kann im Abgrund. Wunderschön. Wenn der Abgrund des Bösen ganz tief ist, dann müssen wir uns in Sühne, Gebet, Rosenkranz begeben. Beten, opfern, sühnen und fasten. Und das gilt dann, das wendet dann und das leuchtet im Abgrund und bringt neues Leben. Und das war der Sinn des Rosenkranz-Sühnekreuzzuges vor 75 Jahren durch Pater Petrus Pawlicek, dessen Seligsprechungsprozess eingeleitet ist. Er ist Diener Gottes. Rettung von Kirche und Welt. Christus lässt seine Mutter nicht beleidigen. Sein Eingreifen steht bevor. Ein Jahr vor seinem Tod, 1957, hat Papst Pius XII. Eine Osteransprache gehalten, die heute prophetisch bezeichnet werden muss. Er sprach von der Nacht, die der Auferstehung Jesu vorherging, und von der anderen Nacht, die sich auf die Erde herabgesenkt hat, von der Nacht der Verwirrung und der Sittenlosigkeit. 1957, die Nacht der Verwirrung und der Sittenlosigkeit. Ich glaube, dass wir in dieser Nacht stecken. Nacht der Verwirrung und Sittenlosigkeit, Pius XII., 1957. Und diese Nacht kam über uns, so sagt er wörtlich, weil Jesus gefangen gesetzt wurde, weil man ihn aus dem Leben der Familien, aus dem Leben der Kultur, aus dem Leben der Gemeinschaft ausschließen wollte. Weil das Volk sich gegen ihn empört hat, weil er gekreuzigt wurde und zum Verstummen gebracht wurde. Wenn Jesus zum Verstummen gebracht wird, dann kommt die Nacht der Verwirrung und der Sittenlosigkeit, unsere Situation heute. Man hat Jesus und sein Wort zum Verstummen gebracht. Die Nacht der Sittenlosigkeit, die Nacht der Verwirrung. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde. Und dann hat Papst Pius XII. Gebetet, und das ist unser Schlussgebet des Vortrags: Sende deine Engel, Herr, und mache, dass unsere Nacht hell wird wie der Tag. Halleluja! Ist das nicht schön? Pius XII., Pastor Angelicus, der engelgleiche Lehrer und Hirte. Sende deine Engel her und mache, dass unsere Nacht hell wird wie der Tag. Wie viele Herzen, Herr, erwarten dich? Maranatha, komm, Herr Jesus. Wie viele Herzen erwarten dich? Ich bete es jeden Tag, auch Sie. Maranatha, Maranatha, komm, Herr Jesus. Wie viele Herzen erwarten dich? Wie viele Seelen verzehren sich, um den Tag zu beschleunigen, an dem du allein leben und herrschen wirst in den Herzen der Menschen? Komm, Herr Jesus, Maranatha. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Es gibt so manche Zeichen, dass dein Kommen nicht mehr fern ist, Pius XII. Maria, die du in den Auferstandenen gesehen hast, dir bringen wir die Erstlingsfrucht dieses Tages dar. Dir, der Braut des Heiligen Geistes, bringen wir unser Herz und unsere Hoffnung. Denn am Ende wird ihr unbeflecktes Herz triumphieren. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Sie hörten Aufnahmen aus Exerzitien mit Pater Dr. Bernhard Wositzki. Er ist österreichischer Priestermönch des Zisterzienserstiftes Heiligen Kreuz, Liturgiewissenschaftler, Prediger und Beichtvater. Zum Thema: Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Im Jahre 1917 weist die Mutter Gottes auf drohende Gefahren für die Welt und die Seelen hin. Um uns zu retten, bietet uns Gott mit einer gewissen Besorgnis das letzte Rettungsmittel an, seine heiligste Mutter. Auch diese Sendereihe ist auf einer MP3-CD bei Radio Gloria erhältlich oder demnächst auch als Podcast auf der Homepage von Radio Gloria www.radiogloria.ch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und empfehle Ihnen ganz nach dem Weckruf von Fatima, worin uns Gott mit einer gewissen Besorgnis das letzte Rettungsmittel anbietet, seine heiligste Mutter, wärmstens anzunehmen.